Die Predigt heute Morgen heißt ja, auf diesen Felsen oder auf diese Steine können Sie bauen. Auf diese Steine können Sie bauen. Einen Banker haben wir heute Morgen hier, aber der ist von der falschen Fraktion. Wisst ihr noch von wem? Ganz genau. Also deswegen mit der falschen Fraktion, Stefan, gell? Genau, auf diese Steine können Sie bauen, stammt ursprünglich von der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Aber eigentlich könnte das von uns stammen, könnte aus der Bibel stammen. Dass es aber nicht nur auf die Bausparkasse ankommt, egal wer da jetzt mal der Träger ist von dem Ganzen, sondern dass es um die Frage geht, welches Fundament hat der Statiker denn da gemacht? Darüber möchten wir uns heute Morgen austauschen. Da gibt es eine schrecklich schöne Erinnerung aus dem Jahr 2004. Schrecklich schön, ich habe sie noch relativ präsent vor Augen, aber das stand dann später, ich glaube eine Woche später stand es im Magazin Focus damals, da stand folgende Geschichte mit indischen Namen, ja, dort unter der Sri Lanka-Namen, tut mir da ein bisschen schwer, aber ich zitiere es mal. Ausnahmsweise feiert die ganze Gemeinde in diesem Jahr den Weihnachtsgottesdienst in der Zentralkirche und nicht wie üblich aufgeteilt auf die vier anderen Kirchen, die zur Gemeinde gehören. Genau zur Gottesdienstzeit um 8.45 Uhr, also die Sri Lanka-Leute, die fangen etwas früher an als mir, türmt sich das Meer auf, ein unterirdisches Erdbeben wirbelt auf Tausende von Kilometer Länge das Meer in riesigen Wellen an Land. Während alle anderen, während alle anderen Teilkirchen von der Tsunamiwelle völlig zerstört werden, die blättete alles, man hat nachher nur noch diese ganze Ruin gesehen, bleibt die höher gelegene Zentralkirche, wo sich die Menschen versammelt hatten, völlig okay, also unzerstört. Alle 1500 Menschen, die sich während der Flutkatastrophe im Gottesdienst befinden, sind gerettet. Die im Uferbereich waren, kamen zum Großteil ums Leben, also die Leute, die da normalerweise wohnten und dort lebten. Pfarrer Batinanten, der zuvor die Entscheidung zur Verlegung des Weihnachtsgottesdienstes auf die 200 Meter höher gelegene größere Zentralkirche entschieden hatte, wurde wie ein Heiliger gefeiert. Die Kirchen in Mulatibu blieb stehen, weil sie den richtigen Standort hatte. Sie stand hoch genug und war fest gegründet, sodass ihr die Flut nichts anhaben konnte. Ich weiß, jetzt ist schon eine Weile hin, 2004, aber wir können uns noch relativ erinnern, der Standort des Überlebens war entscheidend. Also wenn du dich da im Hotel in Ufernähe befunden hast, dann hast du eine hohe Chance gehabt, ums Leben zu kommen. Eine hohe Chance zu ertrinken. Also überlebensentscheidend war der Standort. Alle, die da geflüchtet waren, die da gespürt haben, hey, da kommt was, da grollt was in der Ferne, draußen am Meer, die dann geflüchtet sind vor lauter Angst, die dann hochgelaufen sind in höher gelegene Gebiete, die haben überlebt, die anderen Menschen sind ertrunken. Oder sind zerschmettert worden von der Wucht der Welle. Apropos Standort, Jesus erzählt ja in diesem Geschichtchen, hätte ich fast gesagt, in dieser Geschichte, wie wir heute Morgen auch gehört haben. Alle Kinder kennen die Geschichte, also die können fragen, die wissen da Bescheid. Die wissen die Geschichte um den guten Standort und Baugrund. Jesus erzählt sie am Ende der sogenannten Bergpredigt, das ist sehr entscheidend. In der Rede stellt er die damalige Denke der Zuhörer buchstäblich auf den Kopf. Also wie die Gesellschaft so getickt hat. Total auf den Kopf. Als er die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg, einleitend zur Bergpredigt. Also Jesus ist dann auch er hat den Standort gewechselt, ist dann höher gestanden oder gesessen und die Menschen haben sich geschart, um ihm zuzuhören. Und da fing Jesus an, denen folgende Botschaft zu vermitteln. Seid Friedensstifter, seid barmherzig, seid Versöhner, liebt eure Feinde. Jetzt für uns friedensliebende deutschen Bevölkerungsleute ist das jetzt überhaupt nichts Überraschendes. Aber lass uns mal 2000 Jahre zurückgehen. Das Land ist von Römer besetzt. Überall herrscht Terror, Unterdrückung, auch Wegelagerer, Kriminalität in noch viel, viel, viel höherem Maße wie heute. Damals waren die Menschen gefragt, die die Hetzer waren, die die Aufhetzer waren, die gesagt haben, schaut euch mal diese Sauerei an, da müssen wir uns wehren dagegen, da müssen wir uns zusammenraufen und dann hauen wir die Römer raus aus dem Land. Ist gar nicht so übertrieben, was ich sage. Makkabäer, Zeloten etc. Es gab Phasen, da haben die sich wirklich zusammengetan, haben sich gewehrt und sind schrecklich umgekommen. Das Land wurde zerstört, die Infrastruktur wurde zerstört, Häuser verbrannt und so weiter. Und da kommt Jesus daher und sagt, gerade Gegenteil, nicht der Aufhetzer, hey, wehrt euch, schlagt sie tot, sondern seid Friedensstifter, barmherzig, Versöhner, liebt eure Feinde. Er sagt auch, ständig euren Kopf durchzusetzen, nee, das bringt's nicht. Gebt auch mal nach, das ist diese zwischenmenschliche Beziehung. Seid ehrlich, in der Ehe fängt es an und im täglichen Leben, das schafft Vertrauen, dann braucht ihr auch vor Gericht keinen Schwur mehr. Wenn wir ehrlich zueinander sind, braucht's nicht eine Absicherung Richtung Schwur. Und ermutet den Gläubigen sogar zu, Salz und Licht in der Gesellschaft zu sein und keine Salzsäure und Blender, die nur zerfrisst, die nur aufhetzt und ärgert. Also wie gesagt, in Anbetracht dessen, dass die Situation die war, dass sie von Römer besetzt waren, die wirklich ein damals Schreckensregime auch in Israel zum Teil ausübten, ist das eine steile Aussage. Als alles andere gesagt ist, sagt Jesus, Achtung, ihr entscheidet selber, worauf ihr euer Leben baut. Und diese Aussage gilt auch heute noch in Göppingen. Ihr entscheidet selber, worauf ihr euer Leben baut. Wir sind alle Baumeister, das fängt ganz klein an. Jetzt, wenn die Kinder da zur Kinderstunde gehen, weiß nicht, was sie machen, aber ich habe sie beobachtet, habe da auch eine PowerPoint-Präsentation dabei, ein ganz tolles Bild. Vielleicht können wir das kurz gucken. Ja, genau, kennt ihr doch noch, oder? Weil wir sind alle ja mit Lego und Duplo aufgewachsen. Also ich bin noch mit Legos aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie das mit der Mama Rosa ist, gell? Du hast noch keine gehabt, du hast noch mit Holzklötzler spielen müssen, gell? Sie. Also, müssen, ja. Weil es nichts anderes gegeben hat, gell? Ja, so ist es. Aber das ist so. Die Menschen, die fangen sehr früh an zu bauen. Und es ist erstaunlich, wenn man Kinder beobachtet. Ich meine, Birgit kennt sich da besser aus, wie ich, die arbeitet professionell mit Kindern. Ich bin bloß Papa. Aber wenn ich meine Kinder beobachtet habe, die haben dann immer gebaut. Das ist sogar manchmal eine Kirche draus geworden. Das hat mich natürlich gefreut. Also, als Pastor bist du natürlich dann happy. Aber manchmal bauen sie auch ihre Traumhäuser auf. Und wenn dann die Kinder dann älter werden, junge Leute werden, dann fragen sie sich, welcher Beruf passt zu meinem Leben? Welche Hobbys will ich in meinem Leben haben? Wie will ich mein Leben wohnlich gestalten? Wie will ich leben? Chillig, spaßig, karrierebetont oder erfolgreich? Das sind dann die Fragen, die dann hochkommen, wo man fragt, wie man sein Leben so baut. Später, junge Erwachsenen, die fragen dann schon weiter, welches Häusle sie bauen möchten. In Göppingen sehe ich sehr viele Reihenhäusle, also scheint die Entscheidung auch dort gefallen zu sein. Oder der eine, der stellt nicht so hohe Ansprüche, der ist auch mit einem Reihenhäusle zufrieden, der andere ist sogar mit einem Fertigbauhäusle zufrieden. Und der guckt dann halt, dass er es relativ günstig kriegt, aber der möchte sein eigenes Häuschen haben und seine eigene Rückzugsmöglichkeit. Es gibt natürlich auch die brauchen eine stattliche Villa. Wenn sie das nötige Kleingeld haben, dann lässt sich das auch umsetzen. Aber ich weiß nicht, ob es so viele Menschen im Pfilztal gibt, die sich so stattliche Villa kaufen können. Ich glaube, es gibt nicht so viel davon. Aber es gibt Menschen, die sparen da nichts, da muss alles nur vom Feinsten sein und die wollen es klug anpacken und die wirken sogar bei den eigenen Bauplänen vom Haus mit. Ich habe solche Leute kennengelernt, die hängen sich da mit dem Architekt da rein und gucken, dass sie dann wirklich ein schönes Haus bekommen. Sie wollen es klug anpacken, mega viel erreichen, jeder baut halt so sein eigenes Lebensgebäude. Wenn man dann älter wird, die Eltern später, die bauen dann ihre Kinder dann, also sind sie dann so alt wie, die dann die Enkel Baumhäusler bauen oder entwerfen. Ich habe noch keins gebaut, der ist noch zu klein, aber wenn er dann so weit ist, dann darf er bei mir den Baum aufkrebseln. Baumhäuser und solche Sachen. Und es gibt auch diejenige, Stiftung Warentest hat in der letzten Ausgabe einen Artikel rausgebracht, was die besten Anlagestrategien und Sparstrümpfe für die Kinder sind und für die Enkel. Also da sind dann die Sachen, die ganz wichtig sind. Doch für jeden kommt eines Tages die Probe aufs Exempel. Ist dieses Fundament, das ich meine Kinder, das ich für mich selber geschaffen habe, ist das widerstandsfest? Ist das gegründet? Hält es auch die Krisen des Lebens aus? Das ist die große Frage. Daher waren Jesus die Zuhörer in einer Geschichte und in diesem Gleichnis, das uns Birgit heute Morgen vorgelesen hat. Oder dass wir gemeinsam gesungen haben, das ist noch besser. Ein Wolkenbruch kommt, das Wasser steigt und der Wind weht und rüttelt an dem Haus. Regen, Wasser, Wind, das sind ja Bilder in der Bibel für die Krisenstunden des Lebens. Schicksalsschläge sind ja immer Testphasen für unser Lebensfundament. Habt ihr mal Menschen beobachtet, die ihren Partner verlieren oder die schwer krank werden? Da merkst du sehr schnell, ob die Menschen wirklich gegründet sind, ob die eine Basic haben, ein Fundament haben, auf dem sie stehen können, oder ob sie dann in heillose Depression abrutschen. Dann wird sich zeigen, ob ihr Leben richtig geplant war oder nicht, und dann plötzlich die Krise beginnt oder hereinbricht. Plötzlich beginnt das, was vorher noch fest war, ruhig war, so jeder Tag plätschert es so vor sich hin. Plötzlich kommt es total in einen Sturm, in eine Krise, in ein Unwetter. Die Familie Korach in der Bibel, die beschreibt es auch, also vor 2.000, 3.000 Jahren war das auch schon real. Die schreibt, deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere, als deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Also da, die haben das so bildlich ausgedrückt, diese Krisen. Und wenn man, ja gut, ich bin mal mehr gewesen in der Nordsee und da bist, dort ist ja so, die Strände sind flach, da gibt's Ebbe und Flut, ihr kennt das ja. Und da dachte ich, draußen hat's wunderbare, schöne, hohe Wellen gehabt, die so richtig weiß war, die Gischt war weiß und boah, da bin ich raus und wollte da natürlich drin schwimmen, habe noch einen Freund mit dabei gehabt. Und dann habe ich eines sehr schnell festgestellt, da bist du dann rein, raus, 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 bis du dann in diesen hohen Wellen drin warst. Und wenn dann eine herangerollt kommt, die war nicht so wie im Mittelmeer so kleine Plätscherle da, sondern das waren richtige Kanonen. Und die sind auf dich hereingestürzt und da hast du keine Chance mehr gehabt, so hinzustehen. Die hat dich flach gemacht. Das ist so schwer, Wasser kann so wahnsinnig schwer werden. Und dann hat es dich niedergedrückt. Und ähnlich berichtet es die Familie Korach hier, dass die Wasserwogen, die können dich platt machen. Und so geht's oft auch in unserem Leben, dass wir merken, ups, geht über meine Kräfte, was da um mich herum geschieht, was passiert. Krisen sind, dass wir erleben, dass scheinbar Sicheres wankt wie ein Baum im Sturm. Da trennt sich der Ehepartner und das Vertrauen, das sich zwei Menschen ein Leben lang versprochen haben, ist zerbrochen. Und da kommt Arbeitslosigkeit oder Insolvenz, die Schulden aufs Haus sind nicht mehr abzubezahlen. Ich erlebe das, dass Menschen dann ihre Häuser und ihre Wohnungen verkaufen müssen. Oder eine schwere Krankheit erschüttert das ganze Lebensgebäude. Die Zeichen stehen auf Sturm, Chemotherapien stehen an und solche Dinge, die wirklich an unserer Gesundheit zehren und an unserem Wohlbefinden. Da steht einem dann wirklich das Wasser bis zum Hals. Und am Ende unseres Lebens kommt die Frage auf den Tisch, wie Gott unser Leben beurteilen wird. Wenn man dann, so wie ich, dann einmal langsam die zweite Lebenshälfte marschiert, gell, dann fragt man sich, wie wird Gott mein Leben beurteilen? Das, was ich gelebt und getan habe. Da kommt die Bewährungsprobe. Dann kommt es ans Licht, was gutes Fundament, was solides Fundament ist und was nicht. Vor unserem Text warnt Jesus ja vor falschen Propheten. Das ist auch interessant. Die den Zuhörer einreden wollten, hey, ist alles in Ordnung, mach doch keinen Stress, ganz ruhig. Was sind denn die Besänftiger, kennt ihr die auch? Brauchst du doch nicht über Gott einen Kopf machen. Genügend Arbeitskollegen haben wir das schon gesagt. Sag mal, was machst du dir einen Kopf, was danach kommt? 1,80 tiefer, alles aus. Falsche Propheten. Achtung, Jesus sieht tiefer, Jesus sieht das Fundament an. Lass uns das wirklich gesagt sein. Und er schaut auch auf die Frommen, die sich in falscher Sicherheit wiegen, so vor 2000 Jahren. Die meinten, sie sind schon gut genug, es reicht schon, es reicht schon. Die Frage ist, wie Gott es sieht. An den Früchten erkennt man Baum und Christ, war damals schon entscheidend. In der Krise zeigt sich, ob ein Fundament gut ist oder nicht. Wir haben 14 Jahre in einer wunderschönen Wohnlage in Rudersberg gelebt, das war traumhaft, da hast du bis nach Schondorf reingesehen, 15, 20 Kilometer weit, also wirklich schön. Und als wir dann eines Nachts im Bett waren, dann plötzlich sind wir aufgewacht, oder war es noch kurz vorm Einschlafen, dann hören wir so ein Knirschen und dann plötzlich so ein Rieseln, so ein Sandrieseln. Ich war im Bett und dachte, ey, was ist jetzt los? Da knirscht was und rieselt was. Und als wir dann nachgeschaut haben, was da los ist, also das Haus war nicht erst gebaut, es stand schon etliche Jahre da. Und als wir dann nachgeguckt haben, da war quer durch die Wand ein, also es ging so quer hoch ins Raumeck und auf der anderen Seite wieder runter. Also die ganze Wandhöhe, ein riesiger Riss, da konntest du Finger reinstecken. Soll ich euch sagen, da fühlst du nicht mehr so wohl im Bett. Weil du dich schon fragst, ja, fliegt mir jetzt die Bude über den Kopf oder was? Also das war nicht so ein schönes Erlebnis. Die Lösung war die, zum Glück hat das Haus immer Bautechniker gehört und er hat dann schnell seine Kontakte zu den Baustatikern dann geltend gemacht und die sind dann gekommen, haben geguckt, was los ist. Dann war es, dass das Haus, das war ja ein Hang, auf ehemalige Weinberg- oder Wengertflächen gebaut war. Also in Rudersberg hat es ja früher auch noch Wein gegeben, der muss kreislich geschmeckt haben, hat mir jemand gesagt, aber gut, sei es dahin. Semsekrebsler, so ist es. Und dann haben sie das dann irgendwann vor über 100 Jahren nach der Reblauskrankheit erkannt, alles rausgehauen und mit der Zeit haben sie dann da eben Häuser draufgebaut. Nur ist es so, bei sehr steilen Hängen wurde terrassiert. Und durch das Terrassieren, also aufgeschüttete Erde, war einfach der Boden nicht so fest wie ein natürlich gewachsener Mutterboden. Das Haus, wo wir wohnten, ist auf so einer Fläche gestanden. Das Fundament war nicht gut genug. Hätte der Bauherr gewusst, wo er denn da baut, dann hätte er wahrscheinlich Fundamente tiefer gemacht und da wäre gar nichts passiert. So hat er nachher das Problem gehabt. Jesus möchte heute im Leben von jedem Einzelnen von uns in die Tiefe gehen und eine Bodenprobe machen. Das ist entscheidend für unsere Lebensausrichtung. Er möchte offenlegen, auf welchem Fundament wir gebaut haben, weil das kann sein, dass es nach vielen Jahren erst zur Geltung kommt, dass ein Haus eben nicht so standfest ist, als wir das ursprünglich gedacht haben. So bei mir. Und damit ist Jesus bei der eigentlichen Frage seiner Geschichte. Was ist der Grund, auf dem du gebaut hast, dein Lebenshaus? Darum beschreibt Jesus in seiner Geschichte zwei Häuslesbauer, wie wir gehört haben. Die beiden Bauern bauen auf unterschiedlichem Baugrund. Ich kann mein Leben auf Sand setzen oder ich kann mein Lebensgebäude auf einen festen Grund bauen. Der eine der beiden hat auf Sand gebaut, wie wir vorher gesungen haben. Durchaus pfiffig. Auf Sand zu bauen ist pfiffig. Also heute würde das Beispiel so nicht mehr so ziehen, was Jesus da erzählt hat, weil heute baut man 1000 Meter hohe Türme auf Sand. Habt ihr schon gehört, gell? Dubai, glaube ich, ist, wo der Buri steht, gell? Also fast 1000 Meter hoch, das Ding, oder 800 noch was Meter. Ah, wahnsinnig. Aber das liegt daran, dass man heute anders als wie zu Jesus-Zeiten riesig tiefe Fundamente graben kann und somit stehen auch 1000 Meter hohe Häuser. Damals war das nicht so. Damals war es einfach mal grundsätzlich pfiffig, wenn man auf Sand baut. Jeder Mann weiß das. Wenn du nicht Steine zur Seite schaffen musst, wenn du nicht graben musst wie ein Wilder, sondern die Schaufel einfach reingeht, zack, ist der Sand weg, ne, schnell gebaut und das Haus ist schnell fertig. In Israel gibt es, und da kommt Jesus ja her, aus Israel, aus diesem Gebiet, in Israel gibt es im Sommer sehr viele ausgetrocknete Flusstäler, in denen kein Wasser mehr fließt. Sie werden Wadis genannt. Wadis, also das sind praktisch Flächen, wo Schwemmsand ist. Und am Rande dieser Täler, in diesem Schwemmsand, kann man mit wenig Aufwand, ist uns Menschen ja oft wichtig, wenig Aufwand, großes Bauen, dort Häuser hinzustellen. Der erste Häuslesbauer hat es genauso gemacht. Der Schwemmsand im Gleichen steht für alle vergänglichen, unbeständigen Dinge, auf die Menschen ihr Leben aufbauen. Die Bibel kennt, was vergänglich ist und keinen Bestand hat. Altersprognosen. Also wenn du heute eine Lebensversicherung machst, dann baust du, ob du willst oder nicht, auf Altersprognosen. Die rechnen ganz genau aus, wie alt die Leute werden. Wenn sie dann merken, ups, die Leute werden älter, dann müssen sie die Beiträge erhöhen, dass das Ganze dann wieder stimmt, dass es dann Sinn macht. Aber die Bibel lehrt uns, ups, es kann plötzlich zu Ende gehen. Pass auf, Mensch, deine Rechnung kann schief gehen. Der Tod kann viel früher kommen. Also bau auf Gott, mach dein oder bring dein Leben vor Gott in Ordnung, weil du weißt nicht, wie alt du wirst. Reichtum und Erfolg ist auch so ein Ding, worauf wir bauen. Aber die Bibel sagt, Rost und Motten fressen sie auf. Das ist das, was Jesus sagt. Also die Zeiten vor den Minuszinsen. Rost und Motten fressen sie auf und heute sind es die Minuszinsen und Kurzverluste. Gefährlich. Das muss ich euch schön erzählen. Das ist kein Witz. Ein Freund von mir, auch Pastor, erzählte folgende Geschichte. Ein Gemeindebruder, den kenne ich sogar persönlich, ist zu ihm gekommen mit einer tiefen Not. Es war die erste Hüppe damals in der Aktien, also die Aktie dann, die Telekom hatte damals Aktie verkauft und jeder war blöd, der keine Aktien gekauft hat. Und so auch der Christ. Er hat sein Leben auf Erfolg, auf Pinke-Pinke aufgebaut, hat sich damals einen Kredit geben lassen, der mit seinem Haus abgesichert war. Damals die Bank gab es halt, weil Haus hatte sie ja als Sicherheit, also hat er Geld gekriegt und hat dieses Geld in Aktien investiert. Nun ist es sehr bald, hat er wahrscheinlich auf die falsche Aktie gesetzt, ist es ein Bach runtergegangen. Der Mann war pleite, hat sein Haus verloren, hat einen riesen Stress mit seiner Frau und Familie gehabt und geht dann in die Seelsorge zum Pastor. Bin ich froh, dass ich nicht der Pastor war. Dem hätte wahrscheinlich Meinung gesagt. Reichtum und Erfolg sind schlechte Fundamente, liebe Zuhörer. Oder menschliche Begeisterung, auch sie ist vergänglich. Jesus hat es erlebt, heute Hosianna, morgen kreuzige ihn. Wie schnell schlägt Jubel in Ablehnung um, ein schlechtes Fundament, nur die Begeisterung der Menschen zu suchen. Selbst der Spaß ist vergänglich. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, das war schon zu Jesu Zeiten so. Kurze Zeit ist Freude, Spaß, klasse, aber langfristig ist es nicht ausreichend. Autofahrer wissen das. Kaum steht das neue Auto vor der Tür, übermorgen schon eine alte Schüssel und dann will man schon wieder eine neue. Leider bauen viele Menschen ihr Leben auf unbeständigen Dinge auf und sie haben ihr Leben auf Sand gesetzt. Jesus erklärt, warum Menschen, die auf Sand bauen, sind die, die meine Rede hören, aber das hat keinen Einfluss auf ihr Leben. Da ändert sich nichts. Sie hören nur das, aber sie ändern nichts. Aber Jesu Wort, Jesu Rede fordert immer eine Reaktion, fordert immer heraus, dass wir handeln. Sie haben zwar gehört, was trägt, aber sie haben es nicht angewandt. Sie haben nicht auf Jesus vertraut, sondern haben auf ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen gebaut. Neue Erhebungen zeigen, dass der Mensch so ist, dass er sich von Gott abwendet. Und dann sagt er sich, ja, wozu brauche ich auf Gott bauen? Ist doch Blödsinn, ihr habt doch Wissenschaft und die Technik. Kann man alles erklären, was brauche ich auf Gott bauen? Schöpfung? Da gibt's doch Evolution, hat doch Gott nicht gemacht, ist doch alles Zufall. Wozu beten, wenn ich eine gute Krankenkasse habe? Ja, so ein pragmatischer Ansatz. Aber jeder von uns weiß, dass man da sehr schnell an seine Grenzen kommen kann. Jesus sagt, dumm ist der Mann, der sein Lebenshaus in den Sand baut. Das gilt auch heute noch, für all das, was ich auch erzählt habe. In der Regenzeit verwandelt sich ein Trockental in eine Wüste, in einen reißenden Fluss, der alles zerstört und mit sich reißt. Darum stellt Jesus die Frage nach dem Fundament meines Lebens. Was ist der Grund, worauf du baust? Ganz anders der zweite Hauptbauherr, der Hausbauer im Gleichnis. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann. Also hören und handeln, gleichbedeutend mit klug, der sein Haus auf Felsen baut. In Israel, da kann man ja solche Trockentäler finden, wie ich vorher gesagt habe. Da gibt es ein Wadi Kelt. Jetzt muss ich mal kurz fragen, ihr wart schon viel in Israel. Wer war schon mal in Wadi Kelt? Ja? Ja? Schon in Erinnerung noch. Also sind doch welche da, die das Wadi kennen. Das ist ein Trockental, das befindet sich zwischen Jerusalem und Jericho. Da kann man runterwandern. Aber Achtung, da gibt es keine Geländer. Da gibt es teilweise sehr gefährliche Situationen. Ein guter Bekannter, ein Pastor von mir, der hat da schon das Vaterunser betet, dass er da wieder heiler durchgekommen ist. Ich zeige euch mal ein Bild davon. Da gibt es auf halber Strecke ein Kloster. Genau das da. Seht ihr das, linke? Und seht ihr auch den grünen Streifen zwischendurch? Der ist deswegen grün, weil immer im Herbst, wenn der Herbstregen kommt, wenn es dann richtig oder der Winter kommt und es viel Wasser hat, aber dann geht da richtig die Post ab. Dann geht das Wasser durch wie im Fluss. Aber das ganze Jahr über ist es trocken. Und das meint auch Jesus, das hat er vor Augen, als er uns diese Geschichte erzählt. Da in dem Flussbett zu bauen, hast du doch wunderbar unter der Palme bauen, wer kann ein schöneres Haus haben. Ist doch richtig klasse. Nur wenn die Herbstzeit kommt und der Regen kommt, dann hast du ein Problem. Dann wäschst du dein Haus weg, dann zerstörst du dein Haus, dann reißt es die Flut mit. St. Georgs Kloster heißt es. Und anscheinend ist es so, dass ich war leider selber persönlich noch nicht dort, obwohl ich schon ein paar Mal in Israel war. Aber da sind Mönche drin, orthodoxe Mönche, soweit ich weiß, und die bewirtschaften das Kloster bis zum heutigen Tag. Das Haus steht immer noch, weil es auf gutem Fels, auf gutem Grund gebaut ist. Nämlich nicht im weichen, mittleren Grün, sondern links hoch auf die Felsen. Die haben ihr Haus buchstäblich auf Fels gebaut. In der Bibel ist das Bild vom Haus auf dem Felsen daher immer auch ein Bild von Gott selber. Über Gott heißt es ja, Korachiter, habe ich vorher schon erwähnt, sagen Gott, die nennen Gott ihren Fels. Gott, du bist mein Fels. Und die drücken dadurch aus, auf Gott, wenn ich da baue, dann habe ich festen Untergrund. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen über Risse in der Wand. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen über die Flut, die da mal wieder durchs Tal rauscht. David sagt, der Herr lebt, gelobt sei mein Fels. Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Heil und Fels werden da identisch gebraucht. Versteht ihr? Da ist eine Basis da, die uns trägt. Das Schöne ist, dass uns Jesus in Gott der Fels ganz nahe kommt. Jesus wird uns so zum Fundament, wird uns so zum Fels. Jesus ist der Fels, der in den Sandböden dieser Welt hineinkommt und fest ist und tragfähig ist und hält. Paulus schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Christus, in 1. Korinther 3. Ganz klare Aussage. Paulus eicht seine Gemeinde buchstäblich und sagt, hey, alle anderen Gründe könnt ihr vergessen. Da gibt es einen bei den Korinther, die haben ja Probleme über den Tag hinaus, also jede Menge. Aber er sagt, wisst ihr, auf Jesus können wir vertrauen. Das ist unser Fundament, das ist unser Fels. Lass uns an dem festhalten. Am Kreuz hat Jesus sogar dem Tsunami der Sünde und dem Erdbeben des Todes getrotzt und ist auferstanden. Jeder, der mit diesem ewigen Felsen verbunden ist, der auf diesem ewigen Felsen gebaut hat, der hat Ewigkeitsperspektive im wahrsten Sinne. Das sind die Basics im Leben. Daran kann jeder sich festmachen. Aber ich möchte da wieder einsteigen, dass ich sage, die Liebe Gottes, das ist dieses sturmerprobte Fundament, das Gott uns gegeben hat und an dem wir uns festhalten sollten und auf dem wir bauen sollten. Das ist dieser tragfähige Grund, den wir brauchen. Denn die Liebe Gottes, Gott selber ist das Fundament, das wir für unser Leben brauchen, das tragfähig ist bis in alle Ewigkeit. Egal, ob wir ein kleines Kind sind und noch mit Legos bauen oder ob wir Erwachsene sind, die sich schon mit der Ewigkeit beschäftigen. Jesus verspricht jedem, der ihm vertraut, Hilfe und festen Halt. Wir können nicht verhindern, dass herausfordernde Zeiten in unserem Leben kommen. Das können wir nicht, ob wir Christ sind oder nicht. Wir werden herausfordernde Zeiten, Krisen in unserem Leben begegnen. Aber dann wird sich entscheiden, worauf wir gebaut haben. Das ist ein persönliches Leben von mir. Ich beobachte Menschen, kenne viele Menschen zum Glück. Es ist auch schön, viele Menschen zu können. Aber ich sehe, wie Menschen ganz unterschiedlich mit Krisen umgehen. Ich habe Frauen erlebt, die ihre Männer verloren haben und welche, die dann in die Totale, die sind sie nur noch eingeschlossen. Und da gibt's Menschen, die triffst du und die haben ihren Partner verloren, was ein riesiger Schmerz ist und die dennoch lachen, strahlen, freudige Ausstrahlung haben. Das finde ich gut. Da stimmt die Basis, sage ich euch. Klar, der Bauplatz muss halt, wenn man ein gutes Fundament haben will, verlassen werden. Der Sand muss verlassen werden. Das bedeutet auch Lebensveränderung. Ich muss eine Entscheidung treffen für mein Leben. Ich muss ganz persönlich entscheiden, ich will mein Leben auf Gott bauen, auf Jesus bauen. Unser Leben ist doch kein Sandkasten. Lass uns eine gute Basis suchen. Gott vertrauen. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der ist gleich dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Mir ist noch wichtig, am Schluss zu sagen, Jesus provoziert uns, und auch durch diesen Text, und sagt, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern tut es auch. Lebt, was ihr glaubt. Und ich bin überzeugt, im Stauferpark und dort, wo ihr arbeitet, wo ihr lebt, wird sich etwas herausbilden, dass Menschen fragen, hey, du bist Christ, das ist aber hochinteressant, erzähl mir mehr darüber. Ich bin überzeugt, dass es Außenwirkungen haben wird. Wer sind die klugen Menschen, die ihr Haus auf dem Fels bauen? Es sind die unter uns, die in den Krisen des Lebens an Jesus und seinem Wort festhalten und sich nicht auf das stützen, was zwischen den Fingern wie Sand zerrinnt. Ich wünsche uns alle, dass wir wirkliche Felsenmänner, Felsenfrauen werden, die leben im Vertrauen auf diesen Fels, auf diesen Jesus, auf diesen Gott. Ich habe zum Schluss noch ein Lied. Ich mache das dann einmal. Ich weiß nicht, ob jedem von euch der Xavier Naidoo gefällt. Das ist auch in Ordnung. Er ist manchmal ein bisschen strubbelig und ein bisschen komisch. Aber er hat ein Lied gesungen, das hat mich sehr berührt. Und das möchten wir gemeinsam anhören. Es ist in Mannheim im Schloss gesungen, nur mit Piano.